Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Hallo zusammen im Monat Juni. Wir wollen uns ja in diesem Sommer thematisch auf die Frauengesundheit konzentrieren. Beim letzten Mal mit dem Thema Endometriose, das viele betrifft. Heute eine weitere Einzelfolge mit mir, mit Anja. Felia ist dann im Juli wieder mit dabei. Heute steht ein Thema im Fokus, das irgendwann im Leben alle Frauen einmal angeht oder angehen wird, nämlich die Wechseljahre. Ein Thema, über das man in der Vergangenheit selten geredet hat, etwas, das irgendwie mit Tabu behaftet ist. Dieses Tabu wird aber inzwischen immer mehr aufgebrochen, weil man die gesellschaftliche Dimension von Wechseljahresbeschwerden langsam erkennt. Die Menopause und vor allem die damit verbundenen körperlichen Folgen waren in meiner Kindheit zum Beispiel immer Thema an der Kaffeetafel meiner Omas. Die erzählten dann von Hitzewallung und Gewichtszunahme, immer so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand mit dem Thema, ach, das ist ja irgendwie so eine Last. Und dann herrschte bei den anderen Frauen immer Kopfnicken, Zustimmung und danach Stille. Interessant ist aber doch, die Menopause betrifft die Hälfte der Bevölkerung. Warum wird so relativ wenig darüber gesprochen? Wir sind doch inzwischen medizinisch informiert und leben in einer offenen Gesellschaft. Frauen sollten sich fragen, wie will und wie kann ich mit dieser Lebensphase eigentlich umgehen? Wir wollen in dieser Folge zum einen aufklären über Symptome und Begleiterscheinungen der Wechseljahre und die Möglichkeiten, die Auswirkungen vielleicht zu erleichtern. Ich habe mir aber auch fest vorgenommen, über die gesellschaftliche und politische Dimension des Themas zu sprechen. Dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, der perfekt passt. Bei mir ist Seniorprofessor Ludwig Kiesel, der fast ein Vierteljahrhundert Direktor der UKM Frauenklinik war. Er ist immer noch international unterwegs in Sachen Frauengesundheit. Herr Professor Kiesel, schön, dass Sie da sind. Vielleicht stellen Sie sich mal kurz einmal selbst vor.
Der Gast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ludwig Kiesel. Wie gesagt, war ich ziemlich lange Zeit Direktor für die gesamte Frauenklinik zuständig. Mein Schwerpunkt war aber immer diese Frauengesundheit, was wir jetzt auch heute besprechen. Und das verfolge ich auch inzwischen in meiner Zeit als Seniorprofessor auch in der Forschung. Wir entwickeln Projekte und das international, auch in Funktion als Leistungsträger auch in den Gesellschaften, die für die Menopause in Deutschland und weltweit auch zuständig sind.
Mir kommt spontan die Frage in den Sinn, was genau interessiert Sie ausgerechnet an der Frauengesundheit? Als Mediziner kannte man ja damals auch viele andere Fachrichtungen einschlagen. Warum die Frauengesundheit?
Ja, Frauengesundheit ist ja zumindest aus meiner Sicht noch komplexer als die Männergesundheit, weil natürlich ein zyklisches Geschehen da ist. Und das ist ein Wiederkehren und das kommt von der Natur, wird es sehr elegant gelöst. Und auch heute weiß man es noch nicht ganz genau, wie das abgeht. Vieles weiß man natürlich mehr als zu meiner Anfangszeit. Und genauso steht es auch, wann es aufhört mit dem Zyklus, also Menopause, worüber wir heute reden. Das sind die faszinierenden Punkte, die mich auch heute noch genauso bewegen wie früher.
Wir sprechen jetzt heute über die spezielle Phase im Leben einer Frau, nämlich irgendwann Paaren 50, die auf uns alle irgendwann hoffentlich zukommt. Und die erste Frage wäre, sind die Wechseljahre eigentlich ein Zustand, eine Phase oder ein Prozess?
Ja, das ist eindeutig ein Prozess, weil das ja auch nicht schlagartig von heute auf morgen an sich eintritt. Und heute wird sogar von diesen Menopause wird eigentlich die Zeit genommen, wo die letzte Blutung ist, aber die Zeit davor ist ja eigentlich ein Prozess, wo es über Jahre zu Veränderungen kommt. Insofern ist es nicht nur ein Zustand. Ein Zustand wäre also sogenannte Postmenopause, also die Zeit danach, wo nicht mehr so sehr viel sich ändert, aber davor ist sehr viel los.
Um das nochmal zu unterscheiden, Wechseljahre und Menopause sind also von der Begrifflichkeit das eine Phase und das andere dann ein Zeitpunkt?
Ja, ganz genau. Diese Menopause ist eigentlich ein Zeitpunkt der letzten Periode, was man erst natürlich nur nach einem Jahr rückwirkend feststellen kann, also nicht im Vorfeld.
Was genau passiert bei Frauen in der Phase der Lebensmitte? Was passiert im Körper? Können Sie das beschreiben?
Ja, da sind natürlich verschiedene Prozesse, die parallel im Grunde ablaufen und die auch nicht so leicht voneinander zu trennen sind. Also vor allem geht es darum, dass der Eierstöcke zu den Organen gehört, was zuerst eben die Funktion langsam aufgibt bei der Frau. Und das ist ja im Alter von 45 fängt es langsam an und es geht über Jahre und mit 51 im Durchschnitt in Europa ist dann die letzte Blutung und dann funktioniert funktionieren die Eierstöcke nicht und damit geht auch die Hormonproduktion zurück.
Das Nachlassen der Hormonproduktion, gilt das im Spezifischen für alle weiblichen Geschlechtshormone oder was fängt zuerst an?
Ja, es ist nicht ganz parallel, weil die Hormone werden zwar größtenteils in den Eierstöcken gebildet, aber auch woanders. Und bestimmte Hormone werden schneller zurückgehen in der Produktion, während andere weniger. Also beispielsweise die männlichen Hormone nehmen bei der Frau nicht so schnell ab wie die weiblichen Hormone, interessanterweise. Und dann ist auch eine unterschiedliche Ratio dieser Hormone zu beobachten.
Sie haben gesagt, im Durchschnitt in Europa ist der Eintritt der Menopause mit 51 Jahren im Schnitt. Jetzt gibt es aber natürlich Fälle von Frauen, die sehr viel früher in die Wechseljahre kommen. Woran kann das liegen?
Ganz genau. Also es gibt eine sogenannte vorzeitige Wechseljahre vor 40. Also es können sogar Frauen mit Mitte 20 treffen. Das ist natürlich nicht sehr häufig, führt aber dazu, dass keine Periode und keine Hormone da sind. Und warum das entsteht, weiß man heute nicht so genau, leider. Das sind eben aber natürlich besondere Situationen, weil ohne Hormone hat die Frau auch natürlich ein Problem für die nächsten 5, 10, 20 Jahre. Das heißt, eine Therapie ist dann sogar zwingend notwendig.
Wenn wir jetzt über den Normalfall reden, die Frau ab ungefähr 50, 51, 52, wie äußern sich sozusagen die Symptome, vielleicht auch prämenopausell und was passiert dann ab der Menopause?
Ja, also in dieser Phase der Perimenopause, das empfinden die meisten Frauen sogar am ungünstigsten, weil das kommt dadurch, dass die Hormone nicht nur langsam abnehmen, sondern die schwanken stark. Und das empfinden die Frauen auch als unangenehm oder sogar sehr unangenehm. Und das ist eben das, was man mit Wechseljahren bezeichnet. Es wechselt auch nicht nur über die Zeit, sondern auch in kurzen Abständen. Und die Nebenwirkungen oder die Probleme, sagen wir mal so, treten natürlich mit den Schwitzen und Schweißausbrüche ständig unkontrolliert. Und das geht auch bis hin zu Schlaflosigkeit oder Schlafstörungen. Und vor allem, was die Umwelt häufig auch bemerkt, dass eine gewisse nervliche Irritation viel häufiger ist, auch der Umgang mit Problemen schwieriger wird. Und das ist natürlich ein Gesamtkomplex, was eine ganze Menge bedeuten kann, ist aber individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt.
Gibt es auch Frauen, die gar keine Beschwerden haben?
Ja, es gibt da sogar ethnische Unterschiede, ob das jetzt nur daran liegt, dass man das ein bisschen mehr tabuisiert oder auch nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass es sogenannte bestimmte Frauentypen ganz wenig Beschwerden haben. Das ist vielleicht ein Drittel. Ein Drittel hat dann moderate Beschwerden und sehr stark eben 30%, so ganz kurz zusammengefasst. Mhm. Das heißt, es gibt da große Unterschiede in der Ausprägung dieser Beschwerden.
Mhm. Sodass in der Symptomatik Frauen auch nicht nur manchmal mit allen Symptomen zu Ihnen kommen, sondern auch eben mit einzelnen Symptomen. Das wäre normal, oder?
Ja, das ist sogar das Hauptproblem, auch für nicht spezialisierte Ärztinnen und Ärzte, das manchmal zu erkennen, dass Probleme, die ja mit 45 auftreten, also noch mit bestehender Periodenblutung, und dann weiß man nicht, woran liegt es. Und manche Krankheitsbilder können ein bisschen ähnlich aussehen. Also beispielsweise Schilddrüsenerkrankungen, was ja auch nicht so selten ist, können plötzlich ähnliche Symptome auch manchmal bringen. Das führt dann zu Verwechslungen beziehungsweise Unklarheiten, was man jetzt tun soll.
Lassen Sie uns die Symptome nochmal zusammenfassen. Also der Klassiker sind natürlich so die Hitzewallungen, Hitzeschübe, Schweißausbrüche, wie Sie beschrieben haben, aber durchaus eben auch Schlaflosigkeit wäre was oder auch eine Gewichtszunahme, da kommen wir später auch nochmal im Einzelnen drauf. Manche Frauen beschreiben auch so eine Art Brain Fog, nämlich also irgendwie einen Zustand, dass man denkt, man kann sich nicht mehr richtig konzentrieren, man ist so ein bisschen umnebelt. Auch das ist was Normales, oder?
Ja, das ist sogar heute ganz im Zentrum der Untersuchungen, weil das von vielen so ein bisschen schwammig erläutert wird und man muss lange Zeit nicht genau, worum es geht. Und tatsächlich ist es ein großes Problem, dass die nervale Zusammenspiel der einzelnen Zellen ja deutlich verändert ist in der Zeit, wo eben Hormone nicht mehr in dem Maß produziert werden.
Kann man das auch tatsächlich nachweisen? In Studien ist so etwas messbar?
Ja, da gibt es inzwischen ganz ausgefeilte Untersuchungen, sowohl von Fragebögen her, wo man das genau auch erfragen kann und auch bewerten kann, bis hin zu sogenannten funktionellen Kernspinnuntersuchungen, wo man das Gehirn relativ gut beurteilen kann, wo die Aktivitäten sind und auch gewisse Funktionen schon nachempfinden kann. Und das ist heute schon recht gut belegt, dass Brain Fog nicht eine Erfindung ist, sondern tatsächlich auch vorliegt.
Ich selbst würde sagen, dass es sehr individuell sein kann, wie die Auswirkung eben der Wechseljahre sein kann. Was ist eigentlich, wie kann ich als Frau feststellen, das ist noch normal, das ist also hinnehmbar und damit kann und will ich leben, muss ich leben? Und wann ist der Gang mal zum Spezialisten, zum Gynäkologen eigentlich erforderlich?
Ja, das ist natürlich unheimlich schwierig, da einen genauen Cut-off-Punkt zu nennen. Das ist natürlich auch individuell. Es gibt Frauen, die ja sehr viel tolerieren, auch von sich selbst auch, und würden da weniger schnell Hilfe suchen. Andere würden auch schon bei, ja, ich sage mal, wenn man vergesslich ist und das stärker auffällt, das erwartet man ja auch förmlich. Mhm. Das heißt, wenn man mit 50 was vergisst, ist was anderes als mit 20. Mit 20 nimmt man das nicht so wahr und auch nicht so ernst. Mit 50 würde man das schon fast überinterpretieren manchmal, wenn das natürlich bestimmte Maße annimmt, dass man, das ist jetzt bezogen jetzt zum Beispiel auch die Funktion des Gehirns, aber es ist natürlich vor allem dann, wenn man sehr stark Hitzewallungen hat, sehr stark Schlaflosigkeit und dann die gesamte Funktion Tagesgeschehen nicht mehr gut bewältigbar, dann ist sicherlich der richtige Zeitpunkt.
Ist es für Sie eigentlich eine Frage des Typus von Frau, von Mensch, von Charakter oder auch eine Generationenfrage? Also ich komme drauf, weil ich habe ja in der Anmoderation gesagt, meine Omas haben da sehr viel, glaube ich, toleriert und haben da wenig drüber gesprochen. Wird das künftig möglicherweise anders werden, wenn Frauen besser aufgeklärt werden?
Das ist möglich. Das ist natürlich auch unterschiedlich. Manche erfahren durch die Aufklärung über etwas eine ja vorauseilende Ängstlichkeit, dass es jetzt mal kommt. Andere wiederum würden besser damit umgehen können, wenn sie wissen, worum es geht. Also viele Menschen leben mit etwas besser, wenn die wissen, was das ist, wenn man das benennen kann. Mhm. Wenn das sehr vage ist, hat man mehr Angst und auch mehr Sorgen und ist man noch mehr irritiert. Also eine Aufklärung kann im Durchschnitt wahrscheinlich mehr bringen, auch wie soll man sich verhalten. Das gilt sowohl für die Betroffenen, aber auch für die ärztlichen Kollegen, weil die Ausbildung natürlich auf diesem Gebiet etwas schwächelt.
Die Symptome haben wir jetzt klar benannt. Allerdings gilt es ja dann immer auch mal über Gegenmaßnahmen nachzudenken. Also wir haben da immerhin einen Werkzeugkasten an Instrumenten, wie Sie sich als MedizinerInnen dann auch bedienen können. Und das geht von bis. Was würden Sie als erste Gegenmaßnahmen gegen milde Wechseljahresbeschwerden empfehlen?
Ja, also im Prinzip ist dieser Zustand, wenn man das jetzt als Zustand bezeichnen will, oder der Verlauf, ist ja hormonmangelbedingt. Also normalerweise würde man sagen, hier ist eine Hormongabe am sinnvollsten, um das auszugleichen. Das Problem ist, dass es nicht ausschließlich dieser Prozess stattfindet. Es laufen ja andere Prozesse wie Gewichtszunahme und Stoffwechselveränderungen und vieles andere. Ein Teil ist hormonell beeinflussbar und ein Teil nicht. Und deshalb wird man natürlich erstmal leichtere Methoden anwenden, wenn die Beschwerden nicht so stark sind. Mhm. Das sind so pflanzliche Mittel, die man auch zu, dass man ein Wohlbefinden ist, dann manchmal auch wiederherzustellen. Allerdings ist das nur in einem kleinen Teil ausreichend.
Inwieweit hilft eine Anpassung des Lebensstils? Also wenn ich jetzt schlaflos bin, dann gehe ich vielleicht früher ins Bett und liege dafür länger wach, keine Ahnung. Aber also wo fängt man da an und wo hört es auf, dass man ganz klar sagt, ich bin so schlaflos, dass da was hormonell getan werden muss?
Ja, das ist natürlich ein Riesengebiet, geht bis hin zu Lifestyle und all diese Bezeichnungen ist sehr komplex, weil jeder lebt ja auch anders, hat auch eine andere Geschichte, kann mit sich auch ganz anders umgehen. Also die Schlafstörung ist sowieso ein ganz Thema für sich leider, weil da so viele verschiedene Formen gibt's und so weiter. Es gibt natürlich genauso, so wie Sie sagen, wenn man frühzeitig oder zu frühzeitig sogar ins Bett geht, dann hat man natürlich, die Wahrscheinlichkeit kann ja sogar steigen, dass man irgendwann wieder aufwacht und so weiter. Das muss man wahrscheinlich näher erfragen und abfragen, um da richtig drauf eine Antwort zu geben, genauer abzuklären, wenn man nicht weiterkommt.
Jetzt kommen wir zu den Therapien, die aber normalerweise auf die Gynäkologen zurückgreifen würden. Und zwar wäre da zum einen die bioidentischen Hormone und dann zum anderen eben die Hormonersatztherapie. Worin unterscheidet sich das vielleicht für die Erklärung, die es nicht wissen?
Vor vielen Jahren hat man eigentlich die Substanzen, also sprich Hormone, quasi industriell hergestellt und meistens waren die nicht ganz identisch mit den körpereigenen. Das hat sich aber in den letzten 10 Jahren ja massiv gewandelt. Mhm. Das heißt, die Vielzahl der Hormone, die verabreicht werden, sind praktisch bioidentisch. Mhm. Die sind nicht zu unterscheiden von Hormonen der Frau. Es gibt zwar noch andere auch noch, aber generell gesprochen ist der Begriff bioidentisch nicht mehr ein separater Begriff, sondern diese Hormonersatztherapie, wie man es heute früher bezeichnet hat, heute nennt man das eher menopausale Hormontherapie, damit man das Wort Ersatz daraus nimmt. Mhm. Und das heißt, dass man im Grunde heute ohnehin immer bioidentische Hormone verwendet. Es wird allerdings noch separat auch noch andere Substanzen unter diesem Namen auch beworben, so dass man ein bisschen Verwirrung hat. Ich möchte bioidentische Hormone, kann eine Patientin sagen, ja, das bekommt man nahezu automatisch heute. Mhm. Und das muss man also nicht gesondert herstellen lassen und so weiter, weil die Präparate, die heute auf dem Markt sind, sind praktisch in vielen Fällen auch bioidentisch. Das heißt, die sind auch so hergestellt.
Um den Irrtum mal aufzuklären tatsächlich, weil das ist ja wirklich tricky. Man würde ja denken, bei dem Wort Bio-Eier, das ist ja bestimmt irgendwas Pflanzliches. Das muss deswegen eben nichts Pflanzliches sein. Es gibt aber auch pflanzliche Präparate.
Ja, ganz genau. Bioidentisch meint eigentlich, um darauf nochmal zurückzukommen, wirklich die Hormone, die die Frau selber herstellt. Die pflanzlichen, das sind Substanzen, die nicht so aussehen wie die körpereigene Form, haben aber ähnliche Wirkung, meist deutlich schwächer. Und deshalb kann es bei manchen vielleicht helfen, bei einigen aber nicht. Und die wirken, ich sage mal so, ähnlich, obwohl sie nicht die gleiche Substanz sind. Die werden so Phytoöstrogene zum Beispiel bezeichnet. Aber es gibt auch Substanzen, die nur ähnliche Wirkung haben, aber von einem Stoffwechsel, vom Aussehen des Präparates an sich, chemisch gesehen, ist es was anderes. Mhm. Und deshalb bioidentisch meint eigentlich nur die körpereigene Hormone der Frau. Ja. Und dann gibt es noch separat davon zu unterscheiden, die pflanzlichen. Das werden natürlich häufig bevorzugt, weil man denkt, die Natur will schon was Gutes vielleicht und dann ist pflanzlich immer sehr attraktiv.
Wirken denn pflanzliche Produkte gleich wie die Hormonersatztherapie?
Ja, das ist ja noch an sich noch Ziel von vielen Untersuchungen, weil, wie ich vorhin sagte, die pflanzlichen sind nicht die gleichen Substanzen. Die sind zwar schwächer, die können aber in bestimmten Fällen Gegenspieler sein von zu starker Hormon-Östrogen-Wirkung. Mhm. Also insofern wird auch von der Wissenschaft das ernst genommen und wird auch einiges untersucht. Und man will sehen, gibt es irgendwo Vorteile. Aber dadurch, dass eben halt pflanzlich, wie gesagt, natürlicher klingt, wird es gelegentlich oder eigentlich häufiger als erstes Jahr genommen. Mhm. Und wenn das wirkt und ausreicht, dann bleibt man dabei.
Hormonersatztherapie ist immer verbunden mit einer Idee, dass möglicherweise Krebs ausgelöst werden könnte durch den Ersatz der körpereigenen Hormone im Körper. Das Ganze beruhte auf einer Studie, die in 2002 veröffentlicht wurde. Vielleicht können Sie da einmal sagen, was wurde damals veröffentlicht und was genau war eigentlich schwierig rückblickend an dieser Studie?
Das ist natürlich eine sehr, sehr große Studie gewesen, die dazu geführt hat, dass Ergebnisse herauskamen, dass Frauen, die eben diesen sogenannten Hormonersatztherapie genommen haben, Östrogen und Gestagen, wie man das so schön sagt, als Kombinationstherapie zu mehr Brustkrebs geführt haben als Frauen, die keine Hormone genommen haben. Das ist zwar erst nach 4-5 Jahren richtig, nach 4-5-jähriger Einnahme, ist tatsächlich relevant verändert, aber das hat dazu geführt, dass man schlagartig dann dieses Medikament nicht verabreichen wollte und auch nicht nehmen wollte von Seiten der Frauen. Und das war eben halt 2002. Und kurz danach kam auch eine Parallelstudie von den gleichen heraus, die eben nur das Östrogen bei Frauen ohne Gebärmutter eben gezeigt haben, dass diese Brustkrebshäufigkeit da gar nicht erhöht ist. Insofern war die Angst aber schon da und die vielen anderen Vorzüge, Kreislauf und all diese Sachen, die sind dann praktisch gar nicht mehr im Vordergrund gewesen. Mhm. Und so, dass es viele Jahre alle in Angst und Bange waren, das zu verschreiben.
Ja, ja, also tatsächlich ist das auch mein Gefühl. Lange Jahre war das tatsächlich mehr so Teufelszeug, wo man dann tatsächlich auch als niedergelassener Gynäkologe, Gynäkologin lieber die Finger davon ließ, weil es ja diese Studie gab. Inzwischen, würde ich sagen, hat sich das aber gesellschaftlich völlig verändert. Also inzwischen sind, glaube ich, Niedergelassene eher offen für diese Therapie.
Ja, aber die Angst ist noch da. Also es gibt ja natürlich Verordnungszahlen, wo man sehen kann, wie viel tatsächlich auch gemacht wird. Das hat sich in einigen Ländern deutlich wieder verändert. Aber es gibt auch noch viele Länder, bei denen ist eben dieser Prozess noch nicht so weit. Und diese Angst, die kann man ja auch sehr schwer wieder nehmen. Das bedeutet, man kann auch die Vorzüge nennen, aber die Angst ist viel dominanter. Mhm. Und dann stört einem nicht, wenn man die Vorzüge nicht mitnehmen kann, aber die Nachteile, davor hat man viel mehr Angst. Mhm. Und das ist, wie gesagt, über viele Jahre so gewesen. Inzwischen hat man das weitestgehend zurückgenommen, weil es deutliche Probleme mit dieser Studie gab, was man nachhinein gezeigt hat.
Ja, das war das Studien-Setup letztendlich, was da schon schwierig war, ne?
Ja, das ist eindeutig zu spät begonnen worden. Mhm. In Deutschland würde man Frauen das verordnen, die mit 50 Beschwerden haben. Und das waren Frauen, die über 60 waren und hatten dann auch eine ganz andere Vorgeschichte. Und manches konnte man dann auch durch Hormone ja nicht positiv beeinflussen. Insofern hat diesen negativen Eindruck total überwiegt.
Bevor wir zu den Vorzügen kommen, die eine Hormonersatztherapie ja körperlich eben auch haben kann oder nachweislich hat, würde ich einmal unterm Strich sagen oder fragen wollen, wenn Sie das überhaupt beantworten mögen, hat man unter Hormonersatztherapie ein erhöhtes Krebsrisiko, Brustkrebsrisiko oder nicht?
Diese Aussagen sind immer im statistischen Mittel. Das heißt, es betrifft, ich sage mal, Tausende von Frauen. Und da hat man herausgefunden, dass etwa 4 bis 5 Frauen mehr Brustkrebs haben, wenn die mehr als 5 Jahre ein bestimmtes Hormonpräparat eingenommen haben. Das war ja die Untersuchung mit einem Präparat, was ja heute gar nicht mehr verfügbar ist, wurde übrigens hier in Münster auch hergestellt. Ja. Und das hat dazu geführt, dass diese Zahlen eben dramatisiert dargestellt worden sind. Mhm. Das ist nach langer Einnahme und heute wird ja eher kurzfristige Hormontherapie empfohlen und dann immer wieder auch geguckt, ob man es absetzen kann. Mhm. Und gilt auch natürlich nicht für alle Hormone. Es wurden ja später Untersuchungen gezeigt mit einer Bandbreite von Hormonen und da gibt es große Unterschiede. Mhm. Und das weiß man heute. Das heißt, man kann entsprechend auch handeln.
So dass man aber heute unter Hormonersatztherapie nach 4, 5 Jahren auf jeden Fall mal gucken sollte, was da los
ist. Ja, das muss man sogar jährlich überlegen. Das heißt, man ist schon vorsichtig, weil diese Kenntnisse sind ja immer noch da, aber die Hormontherapie hat sich auch gewandelt. Mhm. Das betrifft nicht nur Brustkrebs, was im Vordergrund steht, vieles andere auch.
Kommen wir zu den Vorteilen, die Hormonersatztherapie ja durchaus haben kann. Das hat Auswirkungen auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit, nämlich welche?
Ja, also im Prinzip weiß man, dass Frauen etwa 5 bis 10 Jahre später eine Herz-Kreislauf-Erkrankung bekommen als Männer. Und das war auch mitunter auch der Grund, warum man diese Studie, von der wir gerade eben sprachen, auch begonnen hat. Das hat sich zwar nicht bestätigt, weil man das zu spät angefangen hat, wo die Herz-Kreislauf-Probleme schon existent waren. Das konnte man ja nicht mehr rückgängig machen. Aber was man heute weiß, wenn Frauen, die ab Beginn der Wechseljahre, also um 50 herum schon starten, die haben im Mittel tatsächlich einen Vorteil vom Herz-Kreislauf her, wenn die das einnehmen, weil eben die Hormone selbst, ich sage mal so, die Gefäße ein bisschen länger jünger halten. Mhm. Das ist jetzt ziemlich vereinfacht dargestellt, aber das ist so die Aussage. Das hat man relativ gut belegt. Mhm. Das heißt, dass auch die Empfehlungen der Fachgesellschaften das so formulieren, dass wenn man das startet um 50 bis maximal 60, ist das ein Vorteil und ist es danach kein Vorteil mehr. Sogar kann es nachteilig werden und deshalb ist ein Start diese Hormontherapie erst sinnvoll ganz am Anfang, wo man eben noch normale Verhältnisse hat.
Das Gleiche gilt ja eigentlich für die Osteoporose, nämlich für den Knochenabbau.
Ganz genau. Also es ist viel schwieriger, etwas zu reparieren, wenn es einmal kaputt ist. Kann man viele Beispiele aus dem Leben bringen, wo man das ja nicht mehr mit so einfachen Mitteln hinkriegen kann. Mhm. Wenn man es aber, ich nenne es mal, pflegt, dann ist das länger funktionstüchtig und es ist zwar kein Gesundbrunnen für ewig, aber es ist eine deutliche Verzögerung und das ist eigentlich auch recht gut belegt. Allerdings wird es von Fachgesellschaften nicht als Hauptgrund, um das bei jeder Frau einfach einzusetzen.
Ja.
Das ist noch nicht so weit oder ist es generell nicht so, weil da auch Unterschiede gibt. Leider haben wir noch keine Methode, um festzustellen, welche Frau braucht es unbedingt und welche nicht. Das gilt übrigens auch für die Osteoporose ein bisschen, dass man das nicht vorhersagen kann, wer braucht es unbedingt und wer nicht. Das gilt auch in dem Zusammenhang.
Ich finde das auch tatsächlich sehr schwierig für mich selbst abzuwägen, was sind jetzt die möglichen Risiken einer Hormonersatztherapie und wo überwiegen die Vorteile? Weil jung bleiben wollen wir ja alle, das betrifft jetzt nicht nur Frauen, das ist ja ein Pfund, mit dem ich in der Gesamtgesundheit tatsächlich eben auch wuchern möchte. Und kann mir auch vorstellen, dass es da eben, solange man keinen Marker hat, was ist jetzt mein persönliches Risiko, das schwer ist zu entscheiden.
Ja, das heißt, im Prinzip bleibt dann einem nur zu unterscheiden zwischen den Akutproblemen, die man jetzt vernünftig behandeln will. Und da sind natürlich die Hormonpräparate wahrscheinlich mit Abstand am besten. Inzwischen gibt es zwar jetzt auch nicht hormonelle, das ist eine ganz andere Kategorie, aber für die Hormone gesehen, die sind noch immer die potentesten wirksamen Substanzen, wenn jemand starke Beschwerden hat. Die zweite Seite, wie weit das präventiv auf Organe, sprich Kreislauf, sprich Knochen und so weiter und auch Gehirn, da kommen noch Demenz und andere Sachen noch dazu, die genauso wichtig sind. Und da ist man in der Wissenschaft noch nicht so ganz einig, um das gut abzuwägen, wie weit kann man das empfehlen, weil diese Marke halt fehlen. Mhm. Ich kann es also den Leuten nicht ansehen, ob sie das dringend brauchen oder nicht. Es gibt zwar ein bisschen Hinweise, aber es reicht nicht, um medizinisch sachgerecht das genau zu empfehlen. Es gibt Unterschiede in verschiedenen Gesellschaften, also verschiedenen Fachgesellschaften. Die einen propagieren es stärker, die anderen halten sich noch zurück. Also dieser zweite Teil, der präventive Teil, der ist noch nicht so gut geklärt. Deshalb wird es auch allgemein nicht so im Großen empfohlen wie die Akuttherapie bei starken Beschwerden. Das ist ziemlich eindeutig.
Ja, okay. Absetzen der Hormonersatztherapie. Gibt es da eigentlich Studien dazu, ob es dann so einen negativen Aufholeffekt gibt in Sachen Osteoporose oder Sie sprachen auch die Demenz an?
Ja, da gibt es ausgezeichnete Studien in Ländern, wo Register gibt. Also Gesundheitsregister in Deutschland gibt es die in allgemein nicht, leider. In Finnland zum Beispiel gibt es so ein Register und da wurde ich eben halt beobachtet, nach dieser angsteinflößenden Studie haben eben halt viele abrupt das abgesetzt und interessanterweise ist die Herzinfarktrate bei Frauen in unterschiedlichem Maße, je nachdem wie lange sie es genommen haben, auch deutlich gestiegen. Das hat mich auch sehr, sehr überrascht, dass man das so klar zeigen kann in seiner Population. Das ist schon, und das ist aufgrund dieser sehr guten Registers, wo alles erfasst wird. Bei uns wird es aus verschiedenen Gründen wie Datenschutz, es ist mühsamer, diese Daten zu bekommen. Aber in Finnland war das so. Und das ist bei der Osteoporose ähnlich. Das heißt, man rechnet damit, erstens lebt man länger. Das heißt, die Osteoporose-Wahrscheinlichkeit nimmt ja eher zu. Und wenn jetzt natürlich die Hormontherapie, die ja eindeutig für die allgemeine Therapie ja natürlich am wertvollsten ist im Grunde, wenn man ein Risiko dafür hat, dann ist natürlich ein Absetzen nachteilig.
Ich finde es interessant, wie groß die internationalen Unterschiede sind. Klar, Sie haben gesagt, wir haben aus verschiedenen Datenschutzgründen in Deutschland eben keine Möglichkeit eines Registers. Aber wie unterschiedlich das auch international anders gehandhabt wird, verabreichen wir jetzt breitflächig Hormonersatztherapie, wie zum Beispiel in den USA, die da relativ großzügig agieren. Warum ist das so unterschiedlich?
Da kann man natürlich viel rätseln, warum Länder unterschiedlich funktionieren. Da muss man allein täglich in die Zeitung gucken, um zu schauen, wie viele Unterschiede es da gibt auf dieser Welt. Allerdings ist die Einstellung natürlich in unterschiedlichen Ländern auch sehr stark verändert. Also es gibt Länder wie asiatische Länder, wo dieses Thema nicht so ausgeprägt ist. Man vermutet sogar ernährungsbedingt und auch natürlich andere Ursachen. Aber es gibt auch Länder, ich sage mal Nordamerika, da ist die Leistungsfähigkeit steht noch weiter im Vordergrund aus allerlei Gründen. Und da geht es also nicht nur um die weibliche Hormontherapie, Ersatz sogar um die männliche Hormontherapie, sprich Testosterongabe bei Männern. Okay. Das wird ja in manchen Ländern, gerade in den angloamerikanischen Ländern wie USA, England, Australien, hat einen viel höheren Stellenwert als Deutschland. In Deutschland gab es zwar so ein Präparat, wurde aber nicht so genommen und deshalb ist es auch wieder nicht mehr vorhanden.
Ja.
Ohne jetzt genau zu sagen zu können, wer und wie viele das brauchen. Aber das ist zum Beispiel auch ein großer Unterschied und das ist möglicherweise auch gesellschaftlich bedingt. Natürlich gibt es auch ethnische Unterschiede und natürlich auch die journalistische Aufarbeitung von Sachen. Das ist ja ein Paradebeispiel, was in 2002 passiert ist. Das ist, glaube ich, in der Medizin so in diesem Extremform noch nie da gewesen, dass so eine Studie zu solchen weltweiten Veränderungen geführt hat. Und das ist halt eben dann auch ein bisschen länderabhängig. Und auch, dass wieder diese Renaissance, die zurückgeht, das wird ja journalistisch jetzt auch aufgearbeitet.
Genau.
Das heißt, die Länder, die das jetzt schon mehr haben und auch mehr Aufklärung und so weiter, dann ist da natürlich auch ein Rückkehr oder ein leichter Trend wieder nach oben deutlich zu erkennen und in anderen Ländern nicht. Also es gibt viele länderspezifische Unterschiede und gerade in der Fachgesellschaft, wo ich tätig bin, in Europa, also hatte ich ja vor 27 Nationen, die hatten ja sehr unterschiedliche Vorstellungen.
Ja, Sie sind ja immer noch international in dem Thema unterwegs, um das an der Stelle nochmal zu sagen. Sie besuchen immer noch viele Kongresse, wo Sie auch Vorträge natürlich auch halten. Warum interessieren Sie sich trotzdem dafür und brechen da letztendlich noch eine Lanze für die Frauengesundheit? Das würde ich eigentlich noch klären wollen.
Naja, also ich meine, es wird ja offensichtlich klar, welcher unglaubliche Stellenwert die Frauen in unserer Gesellschaft eigentlich haben sollten und nicht immer in der Form das bekommen. Und dann ist die Frauengesundheit natürlich auch ein Teil dessen. Das ist natürlich etwas, was mich ja fasziniert. Eigentlich die Fragen, die ich jetzt heute auch nicht in diesem Gespräch gut beantworten kann, ist für mich ein sagen wir mal, Anreiz, da weiterzukommen, sowohl von der wissenschaftlichen Seite, aber auch diese länderspezifischen Sachen, die haben ja auch ihre Ursachen zu erforschen und auch vielleicht auch zu diskutieren. Und das ist ja heute sehr im Gange und da sind auch sehr viele Politikerinnen, sagen wir mal, sehr aktiv dabei, das zu forcieren.
Sie haben vorhin einmal das Wort Leistungsfähigkeit und möglicherweise fehlende Leistungsfähigkeit in dieser Phase der Wechseljahre angesprochen. Ich habe mir heute Morgen in der Vorbereitung dieser Moderation zum Beispiel überlegt, was unterscheidet mich eigentlich von meiner Oma damals an der Kaffeetafel, die über ihre Wechseljahresbeschwerden geklagt hat. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich muss eine ganze Menge leisten. Ich bin also letztendlich eine Leistungsträgerin dieser Gesellschaft. Da bin ich so reingewachsen, das mache ich gerne, da will ich mich auch nicht beklagen. Aber meine Oma hatte ihren Haushalt, die hatte ihren Mann zu versorgen. Ich will das nicht schmälern, das ist natürlich eine große Lebensleistung, aber die Gesellschaft hatte andere Ansprüche. Und heute müssen Frauen erkennbar sehr viel leisten, eben auch unter diesem körperlichen Druck von Wechseljahresbeschwerden. Ich finde es schon auch wichtig, dass wir als Gesellschaft ein bisschen Empathie eben mitbringen und nicht nur den Leistungsgedanken vielleicht in den Vordergrund stellen.
Ja, das ist vollkommen richtig. Leistung kann man natürlich unterschiedlich auslegen. Leistung ist ja, kann man auch sehen, auch die gesamte Tätigkeit, die man ja macht, jetzt nicht nur beruflich gesehen. Aber das ist ja etwas, was ja ganz offensichtlich ist, was da eigentlich eine unglaubliche Bewältigung ist, Familie und Beruf und noch dann vielleicht auch gesundheitliche Veränderungen, diese Resilienz, die man da aufbringen muss. Ich glaube, dass viele Faktoren eine Rolle spielen. Sie sprachen ja an, warum eben in anderen Generationen das anders wahrgenommen wird. Ja, da gibt's aber viele Aspekte. Früher hat man auch, vielleicht auch, war das nicht so en vogue, über viele Sachen zu klagen. Ja, sondern man hat es trotzdem gemacht. Das hilft ja auch tatsächlich. Man kann auch manches auch bewältigen, wenn man diese Einstellung hat. Das weiß man auch bei der Menopausalen, also beispielsweise Sport als Ausgleich. Und das ist tatsächlich erhöht die Resilienz und auch ist auch hilfreich. Mhm. Also Lifestyle ist da immer sinnvoll, von Gewicht bis hin zu Sport und andere Aktivitäten. Insofern hat es unheimlich viele Facetten. Und das ist individuell sehr unterschiedlich. Manche würden manches auf sich nehmen, mhm. manche würden das nicht machen. Ich glaube, diese Work-Life-Balance führt auch dazu, wenn man nicht adäquat fit ist, auch im nicht beruflichen Bereich, dann ist man natürlich auch schneller unzufrieden. Das wirkt sich natürlich sofort wieder auch aus auf die eigentliche berufliche Tätigkeit. Das wurde auch sogar vom Weltgesundheits- oder Weltwirtschaftsforum in Euro ausgerechnet. Ach, was das bedeutet.
Ja, ja. Was da bedeutet das? Haben Sie da eine Zahl?
Da gibt es ganz massive Zahlen. Das war sogar einer der Hauptthemen in Davos vor 2 Jahren, 2024, ja. War das neben Endometriose und Zyklusstörung war das eigentlich die Nummer 1 Menopause. Und es wurde ausgerechnet, wie viel, ja, aber das hat McKinsey ausgerechnet, hat dann entsprechend aufgearbeitet. Es wurde auch sehr breit ausgewandt. Da wurde auch eine ganze Arbeitsgruppe gegründet, um das die entsprechende Auswirkungen und dann vielleicht auch Hilfestellungen auszuarbeiten. Und das hat enorme Folgen gehabt. Und genau diese Art Defizit, das vielleicht entsteht, wenn man es nicht gut behandelt.
Okay.
Das ist nämlich der Hintergrund.
Okay, man kann also wirtschaftlich das in Zahlen dann auch messen, wenn die Leistungsfähigkeit vermindert
ist. Ja, wie gut das tatsächlich ist, das kann ich natürlich nicht belegen, aber das ist ja auf höchster Ebene vor allen Repräsentanten international vorgetragen worden und ist auch sehr wahrgenommen worden, ist auch gut abrufbar, also im Internet auch diese Zahlen, also wie viel 1.000 Milliarden das ist pro Jahr.
Und das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, weil wir haben es jetzt beide nicht parat, aber das fände ich wichtig.
Ja, das ist also ein ganz wichtiger Aspekt, weil das natürlich eine ganz, wenn es etwas ökonomisch von Bedeutung wird, dann hat es nochmal einen anderen Stellenwert. Und deshalb ist, glaube ich, diese Thematik auch momentan so im Vordergrund. Gibt natürlich viele andere Sachen, natürlich Rückgang berufstätigen Zahl oder Zahl der Berufstätigen. Das hat ja auch starke wirtschaftliche Folgen bis hin zu Renten und all diese Sachen, das sehen wir ja auch hier in unserem Land. Das bekommt also allein von daher schon noch zusätzlich einen weiteren Auftrieb, um diese Thematik richtig anzugehen. Und das finde ich auch gut.
Ich würde gerne noch das Beispiel einer Nation in Europa anbringen, die sich sehr mit Frauengesundheit beschäftigen. Tatsächlich ist Spanien da ganz weit vorne. Ja. Die haben nämlich schon vor 2 Jahren so etwas wie Menstruationsurlaub, gesetzlichen Anspruch darauf eingeführt. Da war Europa recht überrascht und hat die als Vorreiter gesehen. Tatsächlich sagen wohl die Zahlen, dass das gar nicht so häufig in Anspruch genommen wird von den dann betroffenen Frauen. Aber grundsätzlich könnten sie sich sowas auch für die menopausalen Beschwerden vorstellen?
Ja, das ist sicherlich möglich. Also wenigstens zumindest für die Zeit, wo eine adäquate Therapie da ist, also quasi wo das jetzt eintritt und die Frau dann eben aus gesundheitlichen Gründen das nicht machen kann. Und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, das genau mit einer objektiven Messmethode auch festzustellen, auch ärztlicherseits. Mhm. Und das wird wahrscheinlich die Schwierigkeit bleiben. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass sowas bis zu einem gewissen Grad gemacht wird. Man muss es natürlich eben vorsichtig sein, dass es dann nicht auch als Stigma dann auch auf der anderen Seite dann auch ausgelegt wird.
Ja.
Wobei, wenn man das gut macht, finde ich das eine sinnvolle Maßnahme.
Genau, nee, das mit dem Stigma kann ich gut nachvollziehen, denn letztendlich geht es dann auch wieder darum, kann ich denn überhaupt Frauen in ihren verschiedenen Lebensphasen als Arbeitgeber beispielsweise einstellen? Gut, wir wollen mal diese politische Dimension, die haben wir jetzt super aufgearbeitet, vielen Dank, abschließen und wieder zu dem zurückkommen, was uns hier medizinisch befasst. Wir haben natürlich im Vorfeld auch wieder Fragen eingeholt über unsere Community, über die sozialen Medien und die waren so spezifisch, davon habe ich jetzt hier 4 mit dabei, dass ich sie Ihnen gerne einmal stellen würde, weil sie nicht in das Gesamtgespräch gepasst hätten.
Nachgefragt. Fragen aus der Community.
Und zwar hat da eine Frau, würde ich mal sagen, gefragt, besteht ein erhöhtes Risiko für vorzeitige Wechseljahre, wenn die Gebärmutter entfernt wurde?
Ja, das war tatsächlich lange Zeit ein Thema. Durch die vorsichtigen Operationstechniken bleibt die Eierstockfunktion aber im Durchschnitt der Fälle nach einer Gebärmutterentfernung unberührt. Das heißt, das war vor vielen Jahren mal ein Thema, ist aber heute durch die Methodik, die wir heute anwenden, praktisch nicht mehr relevant.
Okay, wieso kommen manche Frauen schon in jungen Jahren in die Wechseljahre? Das haben wir kurz angerissen, aber vielleicht erklären Sie es nochmal.
Ja, das ist eine dramatische Situation, weil Frauen dann nicht nur in die Wechseljahre kommen, sondern natürlich auch kinderlos werden, automatisch damit, wenn die beispielsweise in sehr frühen Jahren, also ich habe vorhin genannt 25, wie das entsteht, weiß man leider nicht. Man weiß aber, dass diese Frauen auf jeden Fall behandelt werden müssen, also Hormone bekommen müssen. Und das ist ein Unterschied gegenüber den Frauen ab 50, wo man es vielleicht gibt oder man könnte es geben. Hier ist es so. Und da gibt es große Studien und auch Arbeitsgruppen international, wo ich auch tätig bin. Da ist es ganz gut belegt. Trotzdem wissen wir heute noch nicht, bei welchen Frauen das tatsächlich eintritt, was natürlich sehr schade ist, dass es in dem Alter bereits zu einem gesundheitlichen Problem auch werden kann.
Kann man in solchen Fällen, das ist jetzt meine persönliche Nachfrage, Fertilität erhalten, den Kinderwunsch doch noch erfüllen?
Ja, leider in Deutschland nicht, weil das geht ja in Ländern, wo eben Eizellspende geht, weil mit dem Rückgang der Eierstockfunktion nicht nur die hormonelle Seite abnimmt, sondern auch die Fertilität praktisch da niederliegt. Und es gibt noch kein Medikament, wird natürlich viel geforscht, aber es gibt noch kein Medikament, um diese Eizellen quasi wieder zum Leben zu erwecken. Und deshalb geht es nur in Ländern, die Eizellspende. Das sind aber natürlich nicht die eigenen.
Ja, das wird ja politisch inzwischen auch wieder neu diskutiert in Deutschland.
Das ist aktuell heißes Thema, ja.
Genau. Nächste Frage. Wird Migräne, Frauen, die betroffen sind mit Migräne, mit Aura, mit Beginn der Wechseljahre schlimmer?
Ja, Migräne gibt es natürlich auf unterschiedlicher Basis. Es gibt einmal zu viel Östrogene. Das ist auch ein wichtiges Thema. Oder beim Mangel. Aber Mangel ist es meistens im Zyklus. Das ist dann nachher in dem Wechseljahr nicht mehr der Fall. Da ist ja kein Zyklus mehr da. Das heißt, die meisten haben keine Verschlechterung, sondern eher eine Verbesserung. Das ist aber natürlich allgemein gesprochen. Einzelfälle können natürlich da abweichen.
Ja, also immer im Zusammenhang mit dem Östrogenspiegel.
Ja, das ist zumindest ein Großteil der Ursachen liegen an dem Östrogenspiegel, wenn auch nicht komplett. Es gibt auch eine deutliche Veranlagung für Migräne generell gesprochen.
Und die letzte Frage, die uns erreicht hat, können CBD-Öle, also cannabinoide Öle oder Gummibärchen mit CBD oder Cookies bei menopausalen Beschwerden helfen?
Ja, das ist ja noch nicht sehr gut untersucht, zumindest nicht so gut untersucht wie in schmerzhaften Erkrankungen. Die Menopause ist in mancherlei Hinsicht auch, kann Schmerzen natürlich auch beinhalten. Dazu gehören zum Beispiel Gelenkprobleme, Muskel-Gelenkprobleme, die aufgrund des Hormonmangels auftreten. Da ist eine Hilfe sicherlich zu erwarten davon. Wird nicht in der, zumindest nicht in den deutschen Leitlinien empfohlen. Aber in manchen Ländern ist das liberaler noch in der Verordnung bei Schmerzen. Und es ist denkbar, dass bestimmte Aspekte auch der Wahrnehmung vom Problem auch natürlich eine andere wird. Also insofern will ich das nicht ausschließen. Es wird momentan sehr viel auf dem Gebiet gemacht.
Okay, vielleicht können Sie mit dem letzten Satz auch nochmal anknüpfen an den Forschungsstand. Also wo sind die Forschungsfelder im Bereich Wechseljahre, Menopause? Wo geht das Ganze noch hin? Geben Sie uns mal einen Ausblick.
Ja, der Ausblick thematisch gesehen ist natürlich die Zusammenhänge. Das fängt ja schon an, Eintritt, warum fällt dieses Organ der Frau, Ovar, viel früher aus als beispielsweise die Lunge oder Niere. Das ist nicht geklärt. Da gibt's auch noch keine guten Hinweise, warum das so ist. Und es wird dann auch natürlich möglich sein, etwas dagegen zu tun, wenn man weiß, woran das liegt. Also das ist ein großes Gebiet und da sind wir selber ein bisschen aktiv auf dem Gebiet, weil wir hier auch Kinderwunschzentrum und verschiedene andere Gegebenheiten haben. Also das ist ein ganz wichtiges Gebiet. dann kommt es natürlich auch zur Klärung, auch zu den Fragen, die wir heute auch nicht gut beantworten konnten. Welche Aspekte der Frau können frühzeitig darauf hinweisen, wann eine Therapie erforderlich ist? Und dann drittens, wenn eine Therapie, welche Art? Und das sind also natürlich große Gebiete. Und ich hoffe, dass in Deutschland diese Aktivität auch politisch weiter unterstützt wird. Es gibt jetzt mehr Antragsmöglichkeiten für Forschung in Deutschland, wenn auch nicht immens viel. Also wir haben hier auch vom Klinikum auch einen Antrag gestellt für eine von diesen vom Bundestag beschlossenen Unterstützungen, das in Kooperation mit verschiedenen Abteilungen hier im UKM. Also es gibt die Möglichkeit, großes Problem bleibt die Ausbildung, weil die Ausbildung findet nicht mit Themen wie Menopause statt, sondern
Sie meinen eher die ärztliche Ausbildung,
ergänzen. Ja, die ärztliche Ausbildung meine ich, die dann die Forschung auch zumindest zum großen Teil auch machen würden. Und wenn das natürlich dieses Interesse nicht geweckt wird, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass dann auch natürlich weniger Experten gibt. Und da versuchen wir dem entgegenzusteuern durch bundesweite Möglichkeiten, die aber wie immer halt auch an finanziellen Situationen scheitern können.
Ich würde mir vorstellen, so Themen, so gesellschaftlich relevante Themen wie Endometriose oder eben auch die Wechseljahre, dass sich da besonders viele Frauen finden, gerade in der Gynäkologie, die eben auch Interesse haben, an solchen Themen zu forschen. Ist das nicht so?
Ja, das Interesse grundsätzlich ist ja da, aber es sind ja Bereiche, die nicht, zumindest bis vor wenigen Jahren, praktisch gar nicht gefördert worden sind, um wissenschaftlich. Das heißt, auch wenn man Interesse hatte. Und ich selbst hatte ja das erlebt, dass ich, obwohl ich da großes Interesse hatte, sehr viel schwieriger. Also beispielsweise im Vergleich zu Brustkrebs ist die Fördermaßnahme mit mehr als zehnfach höher als die, und die Vorkommen von Endometriose beispielsweise und Brustkrebs ist ja ungefähr ähnlich im Prozentsatz. Also insofern ist da ein Riesenunterschied gewesen, und das hat dazu geführt, dass man das nicht machen konnte. Und dann kommt dann auch, häufig ist verbunden auch die Ausbildung. Weil wenn etwas nicht gemacht wird, auch wissenschaftlich nicht so interessant ist, wird es auch weniger weitergebildet. Das ist halt leider eine Spirale, die nicht nur in Deutschland zu beobachten ist, sondern in anderen Ländern. Also die Ausbildung auch von den ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Aber das wird sich hoffentlich auch wandeln. Wir könnten noch sehr lange über dieses Thema reden. Danke an Sie, Herr Professor Kiesel, dass Sie hier waren und dass Sie uns die Einblicke gegeben haben. So wie ich das einschätze, werden Sie auch weiter dranbleiben und zu dem Thema Wechseljahre unter anderem forschen. Ihr findet in den Shownotes zur Folge heute wertvolle Links für alle, die sich noch besser zum Thema informieren wollen. Bis dahin, lasst auf jeden Fall ein Like für diese Folge da und abonniert, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, diesen Kanal. Ich sage tschüss und startet gut in den Sommer. Bis bald.